B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tag, schönen Abend und willkommen. Ich bin Marlies Schaum. Ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und wir haben hier heute einen Gast, von dem wir eigentlich gar nicht wissen, wie er richtig heißt. Und das ist auch besser so, denn wenn das öffentlich bekannt werden würde, wie er denn öffentlich richtig heißt, dann wäre er wohl in Gefahr, das kann man so sagen. Wir nennen unseren Gast deshalb Thomas Kuban, das ist sein offizielles Pseudonym. Thomas, was würde passieren, wenn bekannt werden würde, wie du richtig heißt?
Dann müsste ich damit rechnen, dass die Neonazi-Szene, in der ich 15 Jahre lang undercover recherchiert habe, versucht, mich zu finden, und das könnte lebensgefährliche Folgen haben.
Hast du schon Bedrohungen bekommen?
Im Internet gab es Wiederholdrohungen, auch Morddrohungen gegen meine Person oder besser gesagt gegen mein Pseudonym. Da hieß es dann, wenn wir den erwischen, dann wird er auch froh sein, wenn es schnell geht beispielsweise. Oder es hieß, die Lösung des Problems, nämlich das Problem aus Nazi-Sicht, dass bei konspirativen Konzerten verdeckt gefilmt wurde von mir. Die Lösung dieses Problems heiße 2/3 Heizöl, 1/3 Benzin, was bedeutet, dass Molotow-Cocktails geworfen werden sollen.
15 Jahre Undercover-Recherche in der Neonazi-Szene, vor allem eben in der Musikszene der Neonazis. Thomas Kuban hat das gemacht, und warum er das gemacht hat, wie er das geschafft hat und warum er es inzwischen nicht mehr macht. Darüber sprechen wir heute in dieser Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit dem Journalisten Thomas Kuban. Herzlich willkommen. Außerdem dabei Susanne Basakaya aus unserer Online-Redaktion. Hallo Susanne. Und ihr hoffentlich alle auch, ne? Zum Beispiel über Facebook. Beteiligt euch mit Fragen, mit Kommentaren, mit Anregungen, mit allem. D-Radio-Wissen.de. Blut muss fließen, so heißt das Buch, das der Journalist Thomas Kuban geschrieben hat. Das ist kein schäbiger Thriller, sondern das ist eine Zusammenfassung. Und zwar von 15 Jahren Recherche in der Neonazi-Szene und das Undercover. Und dieser Titel, Thomas, das ist ja ein Zitat, ne, hast du mir erklärt, aus dem sogenannten Blutlied. Das war nach dem Ersten Weltkrieg ein Schlachtlied der SA. Und dann in den 90er Jahren, da hat die Mannheimer Band Tonstörung eine Version davon geliefert. Wir hören mal ganz kurz rein. Thomas Kuban bei uns zu Gast. Thomas, was mich an diesem Lied am meisten gestört hat, ist, dass es musikalisch so unglaublich eingängig ist. Das ist richtig perfide, oder?
In der Tat, obwohl es musikalisch ein sehr einfach gestricktes Stück ist, handelt es sich um einen Ohrwurm. Es ist deshalb auch ein Szene-Evergreen. Man kann dieses Lied bei praktisch jedem konspirativen Neonazi-Konzert hören, mindestens vom Publikum angesungen. Das kann jeder Nazi auswendig.
Hast du es deshalb als Titel für dein Buch gewählt?
Ja, weil das im Prinzip so ein roter Faden ist. Dieses Lied ist wirklich omnipräsent in der Szene.
Du hast dich ja jetzt bei deinen Recherchen unter Nazis vor allem auf diese Szene, diese Rechtsrock-Szene konzentriert. Du hast bei etwa 50 Neonazi-Konzerten auch gefilmt, heimlich. Warum hast du dich vor allem auf die Musikszene der Nazis konzentriert?
Zunächst einmal war ich selbst überrascht, dass es eine solche konspirativ arbeitende Neonazi-Musikszene gibt, der es gelingt, Hunderte von Personen so zu geheimen Konzertorten zu schleusen, dass die Polizei nichts oder erst sehr spät etwas davon mitbekommt. Als ich dann aber mit Unterstützung damals eines Kollegen festgestellt habe, dass das tatsächlich so ist und dass dieser Bereich ziemlich unerforscht ist, sowohl journalistischerseits als auch was die Sicherheitsbehörden betrifft, habe ich beschlossen, sozusagen da gewissermaßen Neuland zu betreten, zunächst mir selbst Einblicke verschafft und dann auch versucht, der Öffentlichkeit Einblicke zu verschaffen. Und es gelang mir eben mit versteckten Kameras, die sozusagen zum Auge der Öffentlichkeit wurden.
Aber wie bist du überhaupt drauf gekommen? Also wann hast du gedacht, ach Mensch, darum kümmere ich mich mal?
Mich hat dieser besagte Kollege in den 90er Jahre darauf aufmerksam gemacht, den ich durch Zufall kennengelernt habe. Und ich fand es dann also zunächst mal einfach unglaublich, dass es so etwas geben soll. Und als ich dann eben gemerkt habe, dass es das gibt, war der journalistische Ehrgeiz geweckt, diese konspirativen Strukturen zu knacken.
Naja gut, aber jetzt war Ende der 90er Jahre ja das Netz noch nicht so allomnipräsent wie heute. Heute würde ich mich jetzt, glaube ich, erstmal hinsetzen und einige Schlüsselwörter irgendwie googeln und hoffen, ich finde da irgendwie was. Wie bist denn du damals vorgegangen?
Es ging los mit sogenannten nationalen Infotelefonen, die für mich eine wichtige Informationsquelle in der Anfangszeit waren. Das waren besprochene Anrufbeantworter, auf denen dann Nazis beispielsweise verkündet haben, dass am Wochenende ein Konzert im Großraum Magdeburg ist. Dann gab es eine Kontakthandynummer, die man am Konzerttag selbst gegen 13, 14 Uhr anrufen konnte. Und dann hat man eben einen Treffpunkt erfahren per Telefon auf einem Park in Reitparkplatz oder in einem verlassenen Industriegebiet, und dort haben einen dann Nazi-Schleuser erwartet, die einem entweder eine Wegbeschreibung gegeben haben zu dem Konzert oder sie haben Konvois gebildet mit den Autos und sind dann vorne draus gefahren.
Und wie vorsichtig, misstrauisch waren die Neuankömmlingen gegenüber?
Das war im Wesentlichen eine Gesichtskontrolle. Wer so aussieht wie ein Nazi, kommt da durch. Und ich habe so ausgesehen, denn das war ja jetzt von meiner Seite dann einfach ein großes Rollenspiel, mich entsprechend zu verkleiden, auch entsprechende Frisur zu tragen, nämlich zum Teil Glatze. Und dann war das kein Problem, weiter geschleust zu werden.
Aber ich muss nochmal auf diese besprochenen Anrufbeantworter da zurückkommen. Wie bist du denn überhaupt an diese Telefonnummern gekommen, um zu so einem Anrufbeantworter zu gelangen?
Diese Nummern standen damals in sogenannten Skinsigns, also in Szeneheften, so schülerzeitungsmäßig gemacht, oft auch billig kopiert. Und da hat mir eben der Kollege, der mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat, mit ersten Kopien versorgt.
Okay, du bist also dann darüber und über die Handynummer dann zu einem Parkplatz gelangt, und dann hast du die Gesichtskontrolle bestanden. Und dann ging es weiter direkt in so einen Konzertsaal rein, oder wie?
Es kommt drauf an, es gibt teilweise Konzerte, wo es erst noch an einen zweiten Treffpunkt geht, wo also nochmal geschaut wird, wer folgt dem Tross alles. Aber es gibt auch welche Konzerte, wo es dann direkt zum Konzertort geht, sei es eine Halle oder ein Gasthaussaal, oder ein Bauernhof außerhalb gab es auch beispielsweise, oder auch mal eine Waldlichtung.
Und das war alles illegal? Illegal veranstaltete Konzerte oder waren die teilweise auch angemeldet?
Diese konspirativ organisierten Konzerte sind in der Regel nicht angemeldet oder eben als etwas anderes angemeldet, als Verlobungsfeier, als Geburtstagsfeier oder ähnliches. Illegal sind diese Konzerte deshalb, weil es dort eben massiv zu Straftaten kommt. Ich habe also in den ganzen Jahren kein einziges konspiratives Konzert erlebt, bei dem es nicht zu Straftaten gekommen wäre. Also beispielsweise zu Hitlergrüßen, zu Sieg Heil rufen oder dass auch volksverhetzende Lieder gesungen werden, in denen zum Mord an Juden oder Ausländern aufgerufen wird.
Wie fühlt man sich in so einem Moment, wenn man eigentlich kein richtiger Nazi ist, nämlich eigentlich überhaupt kein Nazi ist, sondern nur verkleidet als einer, und dann hört man sowas?
Also für Gefühle bleibt dabei nicht viel Zeit. Also man hatte zum einen dieses Rollenspiel hinzubekommen, muss konzentriert sein, um seine Recherchelegende, also die falsche Identität präsent zu haben, einen Lebenslauf präsent zu haben. Zum anderen kommt natürlich hinzu, dass man ständig auch auf die technische Ausrüstung konzentriert ist. Es geht darum, richtig zu stehen, damit man nachher auch was Brauchbares im Bild hat. Es geht darum, funktioniert die Technik überhaupt? Und dann gilt es natürlich nicht aufzufallen, also zum Beispiel nicht zu lange sehr nahe an der Bühne zu stehen. Und insofern hat man da sehr viel zu denken und keine große Zeit für Emotionen. Es ist aber so, als ich das erste Mal bei so einem Konzert drin stand, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, das war ja einfach unglaublich. Also ich war fassungslos, so eine Parallelwelt zu erleben, wenn man auf einmal inmitten von Leuten steht, mehrere hundert, die einen Hitlergruß zeigen, die sich Heil schreien. Man denkt ja einfach nicht, dass sowas in Deutschland oder im benachbarten Ausland möglich ist.
Wann war dieses erste Konzert?
Also dieses erste Konzert dann mit versteckter Kamera war das dann auch schon, das war im Jahr 2003. Davor habe ich mir diese Konzerte von außen angeschaut oder war auch mal bei einem Liederabend oder so drin. Aber 2003 ging es dann los mit dem wirklich reinzugehen und da quasi in dieser Rolle als Nazi mitzufeiern, um eben diese Erkenntnisse aus der Szene heraus gewinnen zu können, weil die Szene sich natürlich komplett von der Öffentlichkeit abschottet.
Wir sprechen nachher noch ein bisschen genauer über die Technik, die du da auch verwendet hast, ne, für deine minimalst kleine Kamera zum Beispiel, damit du einfach auch nicht auffällst, und auch was auf den Konzerten noch so passiert. Du hast ja gerade schon ein bisschen angerissen. Erklär uns doch mal ganz kurz, bevor wir ja weitermachen, was das für eine Szene ist, über die wir sprechen. Also diese Rechtsrock-Nazi-Szene, wie groß ist die? Ist die international? Was sind da für Bands? Kennt man die vielleicht sogar?
Also es handelt sich um eine internationale Szene. Es sind zigtausend Leute in Deutschland alleine, die sowas anhören und die auch solche Konzerte mehr oder weniger regelmäßig besuchen. In den vergangenen Jahren haben die Konzerte im europäischen Ausland auch massiv zugenommen. Also Nazi hat jedes Wochenende mehrere Möglichkeiten, wo er dahin geht, ob er im Land bleibt oder ob er gar mal nach Ungarn fährt oder nach Italien fährt, wo teilweise die deutschen Nazis sogar reisebusweise ankommen. Und die Bands sind in der Regel in der Öffentlichkeit nicht bekannt, die bei solchen konspirativen Konzerten auftreten. Das sind Bands, die heißen beispielsweise oder hießen früher Race War. Die Band hat sich inzwischen umbenannt, heißt jetzt Heiliger Krieg oder Frontfeuer oder Endlöser. Das sind so Namen. Und dann gibt es auch noch Bands, die aufgrund ihres hohen Illegalitätsgrades nur CDs rausgebracht haben und gar nicht live auftreten, wie beispielsweise die Zillertaler Türkenjäger.
Und dieses ganze Konspirative, macht das den größten Teil des Reizes aus, da hinzugehen, verbotene Dinge zu tun, Musik zu hören, die nicht erlaubt ist?
Es ist ein Teil des Reizes. Also das größte verbindende Element in der Szene ist der Fremdenhass. Und dem kann man eben bei so einem Konzert freien Lauf lassen, spürt dabei dann auch die Kameradschaft, die Gruppendynamik. Und das macht's reizvoll. Aber natürlich ist ein Teil des Reizes auch dieses große Räuber- und Gendarmspiel an der Polizei vorbei, da irgendwo hinzukommen.
Und was auf diesen Konzerten passiert und auch wie die Nazis nachher auf deine Filmaufnahmen so reagiert haben, Thomas, darüber sprechen wir gleich hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Susanne Basakaya ist auch noch hier, neben mir aus unserer Online-Redaktion. Susanne, hättest du dich getraut, so wie Thomas, mal auf so ein Konzert zu gehen? Undercover?
Vielleicht einmal schon, aber über so eine lange Zeit und dann journalistisch drüber zu berichten, hätte ich schon die Sorge gehabt, dass es irgendwann mal auffliegt und dass mir dann Konsequenzen drohen. Also ja, ich sehe hier auch gerade auf Facebook, hat eine Nutzerin geschrieben, mich würde interessieren, inwiefern es das eigene Denken beeinflusst. Im Buch von Herrn Kubern war an einer Stelle die Rede davon, dass er Nazi-Musik gehört hat, um sich in die richtige Stimmung zu bringen. Fängt man da nicht an, irgendwann an das zu glauben, was da gesungen wird? Oder auch wenn man so Bekanntschaften oder vielleicht auch Freundschaften schließt, irgendwie ist man ja dann mit drin. Wie ist das denn?
Nein, diese Gefahr besteht da nicht. Das mit der Musik hatte Folgendes auf sich. Es kostet natürlich eine unglaubliche Überwindung, zu einem solchen Konzert hinzugehen und reinzugehen. Und da gibt's eben immer am Nachmittag vorher so eine Phase, wo man so massiv Angst bekommt, dass man die Pläne am liebsten über den Haufen werfen würde. Und dann geht's eben darum, sich am Riemen zu reißen und sich in dieses Lebensgefühl der Nazis hineinzubeamen, um nachher seine Rolle spielen zu können, um nicht unsicher zu wirken. Und das habe ich mit der Musik in der Regel gemacht. Die Musik habe ich natürlich auch sonst regelmäßig gehört, aus dem Grund, dass ich die Liedtexte auswendig können musste, um nicht aufzufallen. Ich habe da eben auch mitsingen können, sodass ich eben schon gar nicht wie ein Fremdkörper gewirkt habe bei den Konzerten. Aber die Inhalte sind derart abstoßend. Da besteht überhaupt keine Gefahr, dass man dieses Denken irgendwie annimmt. Es handelt sich ja mal abgesehen von der Menschenverachtung auch um eine völlige, von Unlogik geprägte Ideologie der Nazis.
Und diese massive Angst, die entstand aufgrund welcher... Also wodurch entstand die dann?
Die Nazis haben bereits nach meinem ersten Dreh bei einem konspirativ organisierten Konzert Leibesvisitation im Eingangsbereich eingeführt. Das heißt, man ist abgetastet worden am Körper von Nazi-Sicherheitsleuten. Und es kam dann mit der Zeit auch Metalldetektoren dazu. Und die Gefahr besteht einfach darin, dass wenn man da mit der Kamera erwischt wird, dass einen das Leben kostet. Denn mehr als ein paar Nazis können gleichzeitig gar nicht auf einen eintreten. Und bei so einem Konzert sind teilweise im vierstelligen Bereich Nazis, 1000, 2000 Nazis. Und da kann man sich also vorstellen, was da passieren kann.
Thomas, um nochmal auf die Musik und die Texte zurückzukommen und überhaupt, welchen Einfluss diese Musik in der Szene hat. Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass natürlich niemand ein Nazi wird, nur weil er einmal Nazi-Musik gehört hat. Ist ja jetzt dir auch nicht passiert und du hast es sehr oft gehört, ne? Aber du sagst, das ist so eine Art Anfixen. Also jemand, der schon quasi Ressentiments in sich drin hat, der könnte dadurch ja überzeugt werden, diese nicht nur ansatzweise zu glauben, sondern vollends zu übernehmen. Hast du das tatsächlich mal erlebt, dass Leute dadurch so angefixt wurden?
Gut, direkt jetzt in dem Sinne, dass ich eine Biografie über längere Zeit verfolgt habe von einem zunächst mal relativ unpolitischen Jugendlichen hin zum Hardcore-Nazi, das natürlich nicht, weil das meine konspirative oder meine Undercover-Arbeitsweise gar nicht zugelassen hat. Aber natürlich habe ich extrem viele junge Leute bei diesen Konzerten gesehen, Jugendliche, die begeistert waren von dieser Musik und auch begeistert waren, da gemeinsam Straftaten begehen zu können im rechtsfreien Raum, den die Polizei an dieser Stelle lässt. Es ist einfach grundsätzlich so, dass Rockmusik viele junge Leute anspricht. Und das hat die Nazi-Szene eben erkannt, dass man so Leute anlocken kann. Und fremdenfeindliche Ressentiments sind in der Gesellschaft in Deutschland weit verbreitet. Das zeigen immer wieder Studien, wie vor kurzem der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ja, es ist so ein Selbstverständnis auch in der Nazi-Szene, so nach dem Motto, die Alten reden nur, wir tun was. Und Jugendliche, die entsprechend geprägt sind, die finden eben dann in die Szene, wenn die Musik mal bei ihnen ein erstes Interesse geweckt hat. Es gibt keine vergleichbare Teilszene der Nazi-Bewegung, in der massenhaft Nachwuchs rekrutiert werden könnte. Und deshalb ist es fatal, dass gerade diese Musikszene seit Jahren unterschätzt wurde und nur eingeschränkt beobachtet und noch eingeschränkter bekämpft wurde.
Der Journalist Thomas Kuban ist zu Gast hier bei uns in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Er hat 15 Jahre insgesamt undercover recherchiert in dieser Nazi-Szene. Thomas, ich habe jetzt ein Lied rausgesucht von Limp Bizkit. Das kennt man, das ist recht bekannt geworden, Behind Blue Eyes. Und das ist ein Lied, das du mir quasi empfohlen hast. Das Original ist ja von The Who und es wurde gecovert von einer Rechtsrockband, die einen besonderen Status hatte in der Szene, oder?
Ja, gecovert wurde dieses Lied von der Band Screwdriver, deren Sänger Ian Stuart Donaldson gilt als Gründer des internationalen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Und den Nazis ist dieses Lied sehr bekannt, also die blauen Augen waren es wohl im Sinne eines rassistischen Gedankenguts, was Screwdriver mit an diesem Lied fasziniert hat. Und es führte eben so weit, dass als Limp Bizkit diese weitere Coverversion herausbrachte, doch tatsächlich auch einige Nazis meinten, da würde jetzt Screwdriver gecovert.
Nun, so kann man sich täuschen. Wir sprechen gleich weiter, was auf den Konzerten passiert und wie die Nazis vor allem auf deine Recherchen und deine Filmaufnahmen reagiert haben. Hier bei D-Radio Wissen. Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Susanne Basarkaya ist dabei aus unserer Online-Redaktion. Ich bin Marlies Schaum. Herzlich willkommen. Und unser Hauptgast ist Thomas Kuban, ein Journalist. Und er war bei fast 50 Neonazi-Konzerten. Die meisten davon waren illegale Konzerte. War er dabei und hat gefilmt, undercover als Journalist, mit so einer mikrokleinen Kamera im Knopfloch. Ist es richtig, Thomas, im Knopfloch oder wie sah das aus?
Im Knopfloch war sie nur am Anfang untergebracht. Es handelt sich um Kameras, die ein Objektiv haben, so groß wie ein Stecknadelkopf. Über die späteren Verstecke möchte ich aber gar nicht reden, weil ich möchte solche Recherchen natürlich für die Zukunft nicht unmöglich machen. Aber anfangs ist richtig, habe ich sogar aus dem Knopfloch ganz klassisch, wie auch der Name der Kamera sagt, herausgefilmt.
Aber ganz ehrlich, also du hast eben auch schon mal erwähnt, du bist damit auch durch Leibesvisitation und teilweise habe ich gelesen auch durch Metalldetektoren Kontrollen durchgekommen.
Ja.
Ist das irgendwelche Geheimtechnik von irgendeinem Geheimdienst oder was?
Es handelt sich dabei um Geheimdiensttechnik, das ist richtig. Die muss in der Tat extrem minimiert sein und natürlich perfekt untergebracht sein. Ansonsten wird man da entdeckt und folglich war für mich immer klar, dass ich mich 200%ig vorbereiten muss, sowohl was die Technik anbetrifft, als auch was meine Recherchelegenden, meine Identitäten betrifft. Ich musste mir selbst absolut sicher sein, dass ich nicht erwischt werden kann. Ansonsten ist man von der psychologischen Seite her da gar nicht entspannt ist jetzt eh der falsche Ausdruck, aber nicht entspannt genug eben, um da unauffällig reingehen zu können.
Wie hast du dich denn 200%ig vorbereitet?
Ja, dazu müsste ich jetzt sagen, wie die Kameraausrüstung untergebracht ist.
Na, lassen wir die mal zur Seite. Machen wir mal eher so diese deine Identität zum Beispiel.
Ja gut, man braucht einen Beruf, in dem man sich auskennt. Man braucht einen Herkunftsort. Dieser Herkunftsort darf natürlich nicht so gewählt sein, dass von dort womöglich viele Nazis zu dem Konzert kommen und schon allein dadurch dann im Smalltalk auflegen könnte, dass man gar nicht von dort sein kann, weil einen keiner kennt. Und es kommt natürlich darauf an, dass man nicht alleine dort erscheint. Denn es ist so, die Nazis fahren über viele 100 Kilometer weit zu diesen Konzerten. Das heißt, sie packen die Autos voll bis unters Dach. Das bedeutet, man muss Kollegen finden, die einen begleiten. Oder man muss, was ich teilweise auch gemacht habe, mit Nazis selbst fahren. Aber das erschwert natürlich die Arbeitsweise extrem.
Aber wie viele von solchen Identitäten hattest du denn dann letztlich, damit du nicht dauernd auffällst? Also ich meine, du hast dich ja wahrscheinlich zu deiner Identität auch immer entsprechend gekleidet, oder?
Ja, man muss da unterscheiden zwischen meinen virtuellen Identitäten, mit denen ich recherchiert habe, mit denen ich Kontakte zu Nazis geknüpft habe, um von solchen Konzerten überhaupt zu erfahren im Internet. Da war ich mit bis zu 40 Pseudonymen gleichzeitig unterwegs. Und dann gab es natürlich noch die Identitäten, mit denen ich vor Ort war. Und die haben ständig gewechselt. Also es gab schon mal so eine Konzertserie oder Veranstaltungsserie, die ich mit einer Identität gemacht habe. Aber danach habe ich sie wieder gewechselt. Und in der Tat ist es dann erforderlich, sich auch äußerlich massiv zu verändern, sodass man eben nicht wiedererkannt wird. Es gehörte aber auch zwingend dazu, eben keine tiefgehenden Bekanntschaften mit Nazis zu knüpfen als Realperson.
Also du hast dich nicht wirklich mit denen angefreundet, ja? So in der Freizeit dann noch getroffen und so?
Nein, weil das hätte natürlich meine Enttarnungsgefahr oder die Gefahr meiner Enttarnung deutlich erhöht. Denn wenn ich da jetzt zum Beispiel den ganzen Abend lang neben irgendwelchen Nazi-Bekannten rumstehe, dann ist es natürlich nachher, wenn so Videomaterial im Fernsehen ausgestrahlt wird, klar, wer da gefilmt hat. Und deshalb galt es, selbst wenn ich mit Nazis gemeinsam zu Konzerten gefahren bin, mich da am Abend immer wieder abzuseilen, an anderen Stellen zu stehen, sodass das nachher nicht rückverfolgbar ist und vor allem keine langfristigen Bindungen einzugehen, sodass irgendwann mal klar ist, ja Moment, der war doch bei den und den Konzerten, der muss es womöglich sein, ja.
Beschreib doch mal, wie so eine Atmosphäre ist auf so einem Konzert. Also wir hatten ja eigentlich gehofft, wir können heute Abend ein paar zumindest Audioaufnahmen von diesen Filmaufnahmen von dir spielen. Leider habe ich das Material verschlammt, will ich fast sagen. Ich habe es nicht rechtzeitig bekommen. Was ist das für eine Stimmung? Wie kommt man da an? Ist die aufgeheizt? Ist es da irgendwie, ist das ein kleiner Raum? Ist das dunkel? Ist das irgendwie ein ganz normaler Konzertsaal, so mehr oder weniger?
Also zunächst mal ist da eine Stimmung wie bei jedem anderen Rockkonzert auch grundsätzlich. Es ist allerdings eine ziemlich aggressive Stimmung. Also es wird da Pogo getanzt. Also es ist so ein Tanz, wo sich die Leute gegenseitig anspringen, der teilweise auch aussieht wie eine Massenschlägerei. Und teilweise kam es auch vor, dass sich die Nazis tatsächlich in die Wolle bekommen haben. Also ein klassischer Konflikt entstand beispielsweise bei internationalen Konzerten zwischen deutschen und österreichischen Nazis auf der einen Seite und polnischen Nazis auf der anderen. Zwar gilt inzwischen so eine Art White-Power-Ideologie, also so nach dem Motto, wer weiße Haut hat, das ist noch okay unter rassistischen Gesichtspunkten. Aber die Polen werden dann eben doch nicht als rassistisch genug, nicht als rassenrein genug, so muss man es aus Sicht der Nazi-Ideologie sagen, angesehen. Und das führt dazu, dass es dann auch bei Konzerten zu Konflikten gegen Ausländer sozusagen kommt. Ansonsten ist es halt so, dass da massenhaft gemeinsam Straftaten begangen werden, gemeinsam das Verbotene getan wird.
Hitlergruß, was du gesagt hast, ne?
Genau, genau.
Die Susanne hat bei uns hier noch auf der Facebook-Seite was gefunden.
Genau, da schreibt eine Userin, weiter würde mich interessieren, inwiefern die Nazi-Szene von der Europäisierung, offene Grenzen, Währungsreform profitiert. Bewegen sich die Nazis dann nicht in Widersprüche? Wird das in der Szene diskutiert? Das passt ja auch dazu.
Also profitieren tun sie sicherlich logistisch bei der Organisation von Konzerten, seit die Grenzen offen sind. Denn als es noch Grenzkontrollen gab, ist es ja klar, dass die Nazis auch kontrolliert wurden. Es also aufgefallen ist, wenn sie da massenhaft zu irgendwelchen Konzerten gefahren sind. Und heutzutage ist es eben so, dass die einen konspirativen Treffpunkt gerne in einem Dreiländereck machen, also beispielsweise im Saarland oder so. Und dann weiß man nicht, bleibt es in Deutschland, geht es nach Frankreich, geht es vielleicht sogar nach Belgien hoch. Und da haben die also alle Möglichkeiten, die Polizei zu verladen. Denn jenseits der Grenzen sind dann andere Polizeidienststellen zuständig. Und die Polizei darf nicht einfach hinterherfahren. Ist ein ganz großes Manko. Ansonsten, jetzt was die Widersprüchlichkeit angeht, ist eben heute diese White-Power-Ideologie, die gepflegt wird. Also die weiße Hautfarbe ist das Entscheidende. Und es wird da eben auch von einem Europa der Völker gesprochen. So nach dem Motto, jedem Volk sein Land. Und die moderne Nazi-Szene, wenn man das mal so ausdrücken möchte, die kann sich in der Regel auch nicht mehr einen Bruderkrieg vorstellen, als den sie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg zwischen England und Deutschland betrachtet. Deshalb wird ja auch Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess in der Szene verehrt, weil ja die Legendenbildung besagt, dass er nach Schottland geflogen sei, um Frieden zu stiften, diesen Bruderkrieg also zu beenden.
Jetzt hast du ja eben, wir haben das nochmal angesprochen, also diese Konzerte sind größtenteils konspirativ, die denken sich ordentlich was aus, um die Polizei und alle Ordnungshüter irgendwie abzuschütteln. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, wenn da 1.400 Leute sind, dass das so geheim bleiben kann. Wie schaffen die das?
Diese ganz großen Konzerte sind zumindest dann am Schluss natürlich bekannt bei der Polizei.
Warum machen die nichts?
die Frage kann ich schlecht beantworten. Ich habe da ja auch regelmäßig den Kopf geschüttelt beziehungsweise bin fassungslos dargestanden, dass nichts dagegen unternommen wurde. Also wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, auch von der Rechtslage her, dann ist es so, dass die konspirativen Konzerte normalerweise nicht mehr größer als 600 sind. Also das heißt, nicht diese ganz riesigen Teile laufen, die es natürlich erschweren, es geheim zu halten. Es ist so, dass halt die Polizei zum Teil am Abend eines solchen Konzertes nicht nachweisen kann, dass es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt, weil die Nazis eben behaupten, es sei eine große Geburtstagsfeier oder eine Verlobungsfeier oder ähnliches. Und wenn die Polizei nicht ausreichend informiert ist über die Mobilisierungswege, dann weiß sie das eben nicht, kann das nicht belegen. Und ein nicht öffentliches Konzert bedeutet, dass es keine Propagandastraftaten gibt. Denn das Propagandastrafrecht, also eben gerade Hitlergruß, Sieg Heilrufe, das setzt Öffentlichkeit voraus. Und wenn es sich wirklich um eine private Geburtstagsfeier handeln würde, dann wäre sowas nicht strafbar. Aber es handelt sich natürlich um Konzerte. Ich selbst habe das ja reihenweise miterlebt, wie ich zu solchen Veranstaltungen gekommen bin, wie da die entsprechenden Rundmails oder Rund-SMS rumgeschickt wurden oder in sozialen Netzwerken im Internet entsprechend mobilisiert wurde. Und wenn da die Ermittlungsbehörden eben nicht nah genug an der Szene dran sind, können sie das nicht nachweisen.
Die ersten Aufnahmen, die du da heimlich gemacht hast bei so einem dieser Konzerte, die sind, glaube ich, 2003, ne? War es bei Spiegel TV zu sehen gewesen. Wie hat denn die Szene danach reagiert?
Die Szene hat in Internetforen getobt. Es war einfach eine bis dahin absolut sicher geglaubte Bastion, weil man sich ja alle Mühe gegeben hat, sich abzuschotten, weil da nicht mal die Sicherheitsbehörden ordentlich rangekommen sind. Und dann gab es eben so Äußerungen wie, jetzt sind wohl die Zeiten vorbei, in denen 10 Jahre altes Videomaterial von uns gezeigt wird. Das war eben bis dato in der Berichterstattung der Regelfall, dass auf Videokassetten, VHS-Kassetten zurückgegriffen wurde, die in der Nazi-Szene verkauft worden sind. Und das war eben in der Regel ziemlich altes Material. Und dann gab es natürlich auch die Befürchtung von Nazis, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren könnten, wenn da eben ihr Chef zufällig die Sendung gesehen hat und sie darauf identifiziert hat.
Nachdem du das ja dann öfter gemacht hast und die dich nicht zu packen bekamen quasi, ne, obwohl sie sich noch so sehr getobt und aufgeregt haben und wahrscheinlich ja auch dazu aufgerufen haben, irgendwie aufmerksam zu sein. Hast du da irgendwie gemerkt, dass Leute daraufhin irgendwie zögern, zu solchen Konzerten zu gehen, dass du das quasi so ein bisschen angefangen hast zu zersetzen?
Nee, das war nicht feststellbar, weil es war ja so, dass die juristischen Konsequenzen ein Ausnahmefall blieben. Also das heißt, es wurde mehrfach von mir Videomaterial im Fernsehen ausgestrahlt, auf dem Straftatbestände zu sehen waren. Aber mir ist in Deutschland nur ein Fall zum Beispiel bekannt, der zu einer Verurteilung dann anschließend auch geführt hat, einer Verurteilung der Organisatoren und einer Band. Und in der Schweiz gab es auch mal so einen Fall. Aber ansonsten hat es nicht zu dem entsprechenden Ergebnis geführt und folglich haben die Nazis zwar alles getan und auch laufend ihre Sicherheitsstandards hochgeschraubt, um zu verhindern, dass gefilmt wird, weil sie es eben grundsätzlich nicht wollten, dass sowas läuft, aber sie hatten keine juristischen Folgen in der Regel zu fürchten und deshalb war da kein Abbruch festzustellen. Im Gegenteil, grundsätzlich war es so, dass die Bewegung stetig weitergewachsen ist.
Thomas Kuban ist zu Gast hier bei uns in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Ein Journalist, der undercover unter Nazis recherchiert hat. Und was du, Thomas, mit deinen Recherchen vor allem auch erreicht hast, ne, abgesehen von dieser einen Verurteilung, wenn man so sagen will, und wie sehr vor allem die Recherchen ja dein Leben, ne, auf eine Art dann irgendwann auch beeinflusst haben, da sprechen wir jetzt gleich drüber noch in der Redaktionskonferenz. Aber wir machen jetzt erstmal an dieser Stelle was total Munteres und was total Schönes und was gar nichts mit Nazis zu tun hat. Wir kümmern uns nämlich um unser Hörrätsel des Tages sozusagen. Thomas, du bist uns leider zugeschaltet, deswegen kannst du gleich nur Stopp rufen, wenn wir unter den Gewinnern auslosen, also unter denen mit der richtigen Einsendung. Und an dieser Stelle würde ich sagen, übernimmt Susanne Basaka ja aus unserer Online-Redaktion, denn die hat heute alles rund um dieses Hörrätsel Aerobic im Griff.
Genau, in unserem heutigen Aerobic gehen wir in die Kirche und da suchen wir keinen Seelenfrieden, sondern ein Gerät, was zum Beispiel Handwerker oder Tuchmacher verwenden. Mhm. Und dieser Suchbegriff ist in eine gespielte Szene eingepackt und das sind zwei Begriffe, die man zusammensetzt und dann hat man das
Lösungswort. Und leider auch ein bisschen um die Ecke denken muss, weil freitags ist es immer sehr schwer.
Sehr schwer.
Also Thomas, wir sind gespannt, ob du es vielleicht gerade gleich erraten kannst. Wir hören erstmal rein in das Hörrätsel des Tages.
Aerobic. So schwer.
Bist du ja endlich. Sag mal, wo warst du? machst du denn?
Ich habe mir noch schnell einen Kaffee geholt. Espresso mit viel heißer Milch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Den bringst du mit hier rein?
Ja, warum denn nicht?
Weil das hier ein Gottesdienst ist und kein Picknick.
Ach, so ein Quatsch. Der da vorne, der trinkt doch auch Wein.
Der da vorne ist aber auch der Pfarrer.
Jetzt entspann dich, okay? Gott hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir hier einen leckeren Schluck Kaffee gönne.
Das hat doch mit Gott überhaupt nichts zu tun. Das hat was mit Anstand zu tun. Und jetzt tu mir den Gefallen und stell den Becher bitte weg.
Ich denk gar nicht dran. Der ist total lecker. Mit ordentlich Schaum drauf. So mag ich ihn.
Ja, Thomas, hast du vielleicht eine Idee? Konntest du mitraten?
Ich glaube, ich beschränke mich aufs Stoppzeichen.
Okay, ich sag mal ganz kurz hier. Unsere Lösung ist
Messlatte. Also in der Kirche wird ja Messwein getrunken und der junge Mann hatte eine Kaffeelatte dabei und daraus wird dann Messlatte bei uns.
Genau. Ja, ne? Total logisch, oder Thomas?
Absolut logisch.
Schmeiß dich mal die digitale Lostrommel an und würde dich bitten, dass du einen Stopp sagst, lieber Thomas.
Ist sie noch da?
Stopp, läuft die schon, okay.
Ja. Jawohl, das ist Sven Oleu, nennt er sich. Der hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut.
Und zwar heute ist das der Deutschlandradio DAB Plus USB-Stick, damit dem man auch Radio hören kann, ohne dass man Internet anschmeißt.
Feine Sache. Genau. Ne? Also Thomas, hättest du es erraten, hätten wir dir vielleicht noch eine Chance gegeben auf diesen USB-Stick, aber so musst du jetzt erstmal weiter unser Gesprächsgast sein, ne? Hier in der Redaktionskonferenz.
Sowas aber auch.
Thomas Kuban ist zu Gast bei uns. Wir sprechen gleich weiter über seine Undercover-Recherchen in der Nazi-Szene. Hier bei uns, bei D-Radio Wissen. Die Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Ich bin Marlies Schaum, ganz herzlich willkommen. Susanne Basakaya ist noch da aus unserer Hallo. Online-Redaktion. Und unser Gast, unser Hauptgast quasi, ist Thomas Kuban. Er ist uns zugeschaltet. Ein Journalist, der 15 Jahre lang unter Nazis undercover sozusagen recherchiert hat. Thomas, was war denn eigentlich dein Ziel? Was wolltest du mit diesen Recherchen erreichen?
Ich wollte, dass die Öffentlichkeit Einblicke in diese geheim organisierte Szene gewinnt. Denn das ist natürlich was mich von Berufswegen grundsätzlich ärgert oder mir auch Kopfzerbrechen bereitet, wenn sich irgendeine Bewegung, eine Szene, es kann auch was ganz anderes sein, von der Öffentlichkeit abschottet. Das trifft auch auf Hooligans zu, auf Rocker zu. In diese Szenen bin ich übrigens den Nazis jeweils gefolgt. Also ich war auch in Rockerclubs bei den Hells Angels unterwegs, bei den Red Devils, einem Unterstützerclub beispielsweise. Ich bin mit Nazi-Hooligans in Zügen zu Fußballspielen gefahren. Das heißt, es ist einfach das grundsätzliche Bestreben gewesen, was eigentlich Aufgabe eines Journalisten sein sollte, da Licht ins Dunkel zu bringen, die Realität, wie sie sich bietet, zutage zu fördern.
Die Realität, wie sie sich bietet, zutage fördern. Aber das klingt bescheiden, sage ich mal so. Hat man da nicht als Journalist auch die große Ambition, man könnte was zerschlagen, so einen Ring an Neonazi-Strukturen oder man könnte Politiker dazu bringen, dass sie Gesetze verschärfen oder den Verfassungsschutz auf sich persönlich aufmerksam machen, damit er einen als verdeckten Ermittler einsetzt oder sowas?
Nein, also wenn es sowas wie ein persönliches Ziel gab, dann war es natürlich das Ziel, auf diese Art und Weise mit dieser, denke ich, schon sehr ungewöhnlichen Recherche undercover in der Neonazi-Szene eben Kontakt zu professionellen Redaktionen zu bekommen, zu Spiegel und anderen, in der Hoffnung natürlich dort mal hauptberuflich Fuß fassen zu können. Und da bin ich in der Tat auch auf der Suche.
Sind die nicht so angesprungen auf das, was du ihnen geboten hast? Weil ich meine, es war ja was, wie du eben deutlich gemacht hast, ganz Neuartiges. Du hast Filmmaterial aus der Jetztzeit quasi geliefert. Nicht 10 Jahre alte Aufnahmen von irgendwelchen Klitschenkonzerten der Neonazis, sondern aktuelles Bildmaterial. Undercover.
Nein, so kurios das klingt, ich war da selbst überrascht. Ich hatte Schwierigkeiten, das Material loszubekommen, also insbesondere im Bereich der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Es war so, dass ich 2003 alle mir bekannten Politmagazine angeschrieben habe und sie darauf hingewiesen habe, welche Möglichkeiten ich in diesem Bereich sehe, welche Recherchemöglichkeiten. Es war so, dass nur Spiegel TV und Stern TV, die ja beide auf Privatsendern laufen, Interesse hatten. Die anderen Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender haben abgesagt oder sich gar nicht gemeldet. Schon damals bin ich übrigens dem Ablehnungsgrund begegnet. Sei ganz interessant, was ich da vorschlagen würde, aber solches Material gäbe es schon. Die Nazis selbst wussten es besser. Die wussten, dass in der Regel alte Schinken laufen. Insofern muss man feststellen, wäre es nach den Entscheidungskriterien der öffentlich-rechtlichen Sender gegangen, dann hätte es meine Recherche gar nie gegeben, weil dann hätte ich gar nicht damit begonnen, mit versteckter Kamera in die Neonazi-Szene einzusickern. Und das ist mir natürlich unerklärlich, warum das so ist. Schließlich fließen ja auch jedes Jahr mehr als 7 Milliarden Rundfunkgebühren und dafür gibt es ja auch einen entsprechenden Informationsauftrag.
Wahrscheinlich haben die sich gedacht, ach, mal wieder ein paar tanzende und Hitlergruß zeigende Nazis, was sollen wir damit? Konntest du denen quasi keine Geschichte drumherum mitverkaufen? Oder?
Ich habe eine Geschichte drumherum angeboten und Spiegel TV und Stern TV hatte ja auch Interesse. Ich konnte es dann logischerweise nur mit einer machen, mit Stern TV. Aber es war natürlich auch in der Anfangsphase insgesamt, als es dann weiterging, so, dass ich natürlich manchmal überlegt habe, naja, vielleicht sind einfach meine Themenvorschläge schlecht, könnte ja sein. Aber es war wiederholt so, dass ich für einen Themenvorschlag 4, 5 Ablehnungen von Redaktionen bekommen habe und die nächste Redaktion hat es dann doch gemacht und dann gab es teilweise herausragende Kritiken, also beispielsweise in so Magazinschaltkonferenzen der ARD oder auch Chefredakteursschaltkonferenzen und dann bin ich natürlich immer davon ausgegangen, weil da ja dann teilweise auch Magazine beteiligt waren an den Schalten, die es abgelehnt hatten. Naja, beim nächsten Themenvorschlag läuft es dann sicherlich besser, aber das war ein Trugschluss. Es ist heute so, dass auch der Dokumentarfilm über die Gesamtarbeit, die ich gemacht habe, den der Peter
Blut
Ohlendorf.
Blut muss fließen heißt er auch, genau, ne? Genau. 2012 ist er auf der Berlinale gelaufen, der Film. Mhm.
Genau, den hat also Peter Ohlendorf als Privatperson, als freier Filmemacher finanziert, sich dafür hochverschuldet, weil auch niemand Interesse hatte. Und jetzt ist es so, dass die Berlinale fast ein Jahr rum ist und dieser Film hat immer noch keinen Sendeplatz. Es ist mir unbegreiflich.
Mhm. Ist das Thema Nazis nicht mehr interessant, sondern erst dann interessant, wenn was Extremes passiert, wie NSU, Terrorzelle fliegt auf?
Also die Entwicklung der Nazi-Bewegung insgesamt hat jetzt in all den Jahren, in denen ich recherchiert habe, nur sehr eingeschränkt die Massenmedien interessiert. Und jetzt, wo der NSU aufgeflogen ist, diese Terrorzelle, müsste man eigentlich annehmen, es ist ein Top-Thema, aber das Top-Thema beschränkt sich weitestgehend auf diese Terrorzelle NSU eben. Und ich habe natürlich unzählige Anfragen bekommen, ob ich irgendjemand von diesem Terror-Trio im Bilde habe, was von den Konzerten, die ich besucht habe, auch durchaus sein kann. Aber mir erschließt sich also auch der journalistische Sinn nicht, weshalb ich jetzt meine 250 Stunden circa allein ein Konzertmaterial, was ich habe, nochmal sichten soll, um 2 tote mutmaßliche Terroristen dort zu suchen und eine mutmaßliche Terroristin, die inhaftiert ist. Die Konzerte hatten damals eine Funktion, nämlich im Bereich der Nachwuchswerbung. Damals haben sie eben oft nicht interessiert.
Warum hast du trotzdem immer weitergemacht? Warum hast du nicht nach 10 Konzerten oder so gesagt, Mensch, jetzt reicht's mir?
Das sind 2 Gründe. Also zum einen, wenn man dann eben eine positive Rückmeldung kriegt auf die Beiträge, die gesendet werden, geht man ja irgendwann auch davon aus, dass man mit seiner Arbeit überzeugt hat und es beim nächsten Mal leichter wird. Und zum anderen entwickelt sich natürlich bei so einer Recherche auch eine Eigendynamik. Man arbeitet immer an mehreren Themen parallel. Es tun sich neue Sachverhalte auf, wo man sagt, da muss man aber mal schauen, was da los ist und das aufdecken. Und so hangelt man sich da von Thema zu Thema. Nur ist das leider ehrenamtliche Arbeit gewesen im Endeffekt und der Idealismus hört halt dort auf, wo die Bank den Dispo nicht hochsetzt. Aber ich erzähle das jetzt eh nicht, um hier zu sagen, wie schwierig das für mich war. Das ist zweitrangig. Es gibt in Deutschland viele, viele tausend Leute, die mit ihrer Arbeit zu wenig Geld verdienen. Mhm. Es geht mir um Folgendes. Die Entscheidungskriterien innerhalb der öffentlichen rechtlichen Sender, die eben die Rundfunkgebühren Milliarden bekommen, die müssen sich dringend ändern. Denn wenn Recherche nicht mehr anständig bezahlt wird, dann wird weniger recherchiert. Und wenn weniger recherchiert wird, bleiben mehr Missstände erhalten. Und wenn mehr Missstände erhalten bleiben, dann betrifft das die ganze Bevölkerung. Mhm. Und dann ist eben die Folge, die Medien fallen als Frühwarnfunktion aus. Also man hat es ja auch bei der internationalen Finanzkrise gesehen. Es gab eben vor der Pleite der Bank Lehman Brothers keine warnenden Berichte in den Massenmedien.
Mhm. Ich meine, es gibt ja inzwischen schon so Rechercheprojekte, da werden Recherchen nicht nur von Redaktionen finanziert, sondern da kann man Recherchen finanzieren lassen von einer interessierten Öffentlichkeit oder von bestimmten Gruppen. Wahrscheinlich würde dich sowas auch interessieren, oder?
Grundsätzlich ja. Das ist natürlich, sage ich mal, eine Notreaktion der Zivilgesellschaft, weil Recherche in Massenmedien zunehmend weniger eine Rolle spielt. Also man hat ja auch in den Zeitungsverlagen das Problem. Dort ist es ein anderes gelagertes. Die bekommen ja nicht automatisch Geld von der gesamten Gesellschaft, wie das mit den Rundfunkgebühren im Fernseh- und Radiobereich der Fall ist. Bei den Verlagen ist das Problem, dass eben da zunehmend Investoren am Werk sind, statt klassische Verleger, die ursprünglich mal einen ähnlichen Berufsethos hatten wie Redakteure. Und in der Folge geht es da eben um Rendite und immer weniger um Recherche. Und diese zivilgesellschaftlichen Finanzierungen finde ich natürlich gut, weil besser so als nicht. Aber zum Beispiel bei meiner Recherche wäre das ja gar nie gegangen. Ich kann ja nicht für meine Recherche werben, ansonsten kann ich sie gar nicht machen.
Aber kamst du denn vielleicht, kann es sein, also ich meine, wenn man sich in so ein Thema vertieft und das über Jahre macht, ne? Ich meine, du hast dir mehrere Identitäten zugelegt, du hast dafür gelebt, ja, kann man sagen, oder? 10 Jahre? Würdest du das auch so unterschreiben, dass du dafür gelebt hast, für das, was du da tust?
Sehr weitgehend natürlich in der Tat. Also man beschäftigt sich laufend gedanklich auch in jeder zur Verfügung stehenden Minute an neuen technischen Lösungen zu feilen, an neuen Recherchewegen, an neuen Rechercheidentitäten zu feilen. Das beschäftigt einen in der Tat durchgehend. Zum anderen hat es natürlich zur Folge, dass man auch kein normales Privatleben führen kann. Denn wenn man einen Freundeskreis unterhalten würde, dann würde man ja gefragt, sag mal, wo bist denn du da dauernd unterwegs? Und man kann ja nicht sagen, was man macht.
So heißen, du warst 10 Jahre quasi nicht mehr im Kino, auf keiner Grillparty, hast deine Freunde nicht mehr gesehen?
Ich habe keinen solchen klassischen Freundeskreis gepflegt, ja. Also ich war in der Tat über 10 Jahre nicht im Kino und ja, Grillfeste gut in der engeren Verwandtschaft natürlich schon mal, aber jetzt nicht so mit Freundeskreis.
Aber kann es denn dann sein, dass man sich irgendwann in so ein Thema verbeißt und deswegen dann vielleicht auch auf manche Redakteure irgendwie abschreckend wirkt? So von wegen, da kommt schon wieder der Typ, der dauernd mit seinem Nazi-Kram ankommt. Ne? Also ich möchte es nicht niedermachen, aber es kann ja so rüberkommen.
Ich habe ja Themenvorschläge angeboten und dann nicht gesagt sozusagen, was das für mich für Auswirkungen hat. Das war für mich auch immer zweitrangig. Mich hat eben die Thematik interessiert. Ich habe ja auch andere Themen recherchiert, die jetzt nichts mit diesem Pseudonym zu tun haben. Und insofern waren das halt einfach Themenvorschläge. Und zwar jetzt nicht nur eine kurze Mail, sondern auch Treatments, also Drehbücher für Magazinstücke habe ich eingeschickt. Ich habe detaillierte Timecode-Listen eingeschickt, wo genau draufsteht, welches Lied von welcher Band wann gespielt wird. Und ich habe Interviewpartner vorgeschlagen, also entsprechende Aussagen auch von Politikern beispielsweise recherchiert, um dann festzustellen, wer passt denn zu so einem Thema, wer hat da was zu sagen. Das waren noch viele, viele Seiten, ganze Bündel, die ich da eingereicht habe und die dann eben kein Interesse hatten. Und es war allerdings so, dass die Bevölkerung oder ja die Zivilgesellschaft eigentlich immer ein Interesse hatte, soweit ich Rückmeldungen bekommen habe nach solchen Magazinstücken. Wenn dann mal eins lief, waren auch die Einschaltquoten gut bis überdurchschnittlich. Und man merkt das jetzt auch gerade beim Dokumentarfilm. Peter Ohlendorf ist jetzt auf der Sachsentour gestartet vor ein paar Tagen. Da gab es jetzt schon weit mehr Leute, die vor den Kinos gestanden sind, als reingepasst haben. Da gab es dann nachts spontan noch Sondervorstellungen mit anschließender Diskussion bis nachts um 2.
Also man sieht auch, das Interesse ist groß bei uns bei Facebook. Ne? Also wir haben mehr als 25 Leute, die das schon geliked haben. Wir haben über 10 Kommentare da. Unter anderem interessieren sich viele dafür, wie du das geschafft hast, da rauszukommen. Also ich kann ja kurz sagen, dass du 2007 ja entschieden hast, ich höre auf. Ne? Und Susan hat einen Kommentar hier gefunden. Welcher war das nochmal?
Genau, das ist Julewitsch Ska, nennt die sich. Mich würde interessieren, wie es Thomas Kuban schafft, nachdem er so lange undercover tätig war, wieder ein normales Leben zu führen. Oder hat er heute Verfolgungsängste oder andere psychische Probleme, fragt sie.
Thomas.
Also ich bin nicht in Behandlung oder so. Nee, ich habe keine psychischen Probleme. In der Tat werde ich jetzt wieder viel Zeit für anderes zur Verfügung haben. Bin eben auch massiv jetzt auf Arbeitsplatzsuche. Aber grundsätzlich war das jetzt halt ein Projekt, das sich über viele Jahre gezogen hat. Und ich denke auch ein inhaltlich erfolgreiches Projekt. Das Problem war nur, dass es eben wirtschaftlich nicht erfolgreich war. Deshalb habe ich es beendet. Also 2007 schon, weil ich davor eben schon mehrfach der Privatinsolvenz nahe war. Habe nur weitermachen können, weil ich eben mehrere 1.000 Euro von meinen Eltern bekommen habe, weil ich mal ein Bauspardarlehen zweckentfremdet habe im Volumen von 20.000 Euro, das halt in Recherche floss. So habe ich mich über Wasser gehalten und seit 2007 auch nur deshalb weitergemacht, weil wir eben für den abschließenden Dokumentarfilm, der eigentlich ruckzuck gemacht werden sollte, niemanden gefunden haben, der uns auch nur einen Cent zugegeben hätte. Also auch keine Bundeszentrale für politische Bildung beispielsweise. Und da blieb dann gar nichts anderes übrig, als nochmal weiterzumachen, um eben aktuelles Material beizutragen. Zu schaffen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und ich habe ehrlich gesagt selber schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass der Film überhaupt fertig wird. Und dann nach 5 Jahren war es soweit.
Ich meine, gut, du gibst jetzt auch gerade viele Interviews zur Zeit. Das Thema beschäftigt dich ja jetzt noch. Ne? Das Buch ist draußen, das deine Recherchen abschließt. Der Film findet hoffentlich bald auch mal einen Sendeplatz im deutschen Fernsehen. Inwiefern beschäftigt dich das Thema mit diesen Neonazis heute noch? Also hast du dich davon gelöst, innerlich, gedanklich, beruflich, oder ist es immer noch sehr präsent bei dir?
Also natürlich beschäftige ich mich da massiv damit nach wie vor, weil ich eben ja auch inhaltlich weitermache, dergestalt, dass ich mich zumindest mit virtueller Recherche auch, also im Internet, in sozialen Netzwerken und so weiter auf dem Laufenden halte. Das heißt, ich weiß auch zurzeit, welche Konzerte stattfinden, aber ich habe eben seit vergangenen September kein konspiratives Neonazi-Konzert mehr besucht und habe das auch nicht mehr vor, einfach weil das Risiko jetzt zunehmend größer wird, weil natürlich gewisse Mosaiksteine von meiner Person jetzt einfach auch mit Verkleidung und auch mit Pseudonym einfach durch die Interviews öffentlich geworden sind. Aber mir ist es in der Tat schwer gefallen, 2007 zu sagen, aufzuhören, weil ich wusste ja, was man noch alles recherchieren könnte und habe seither auch noch mal weitergemacht und weiß natürlich auch heute x Stränge, an denen man weiterarbeiten könnte. Aber wenn das nicht finanziert wird, dann geht's eben nicht und dann muss man sich davon lösen.
Aber um nochmal auf den Beitrag unserer Userin Julewitsch Skar zurückzukommen, Verfolgungsängste hast du bis heute keine?
Nein, weil ich ja im Alltag ganz normal leben kann. Es weiß ja niemand, wer ich bin und das muss deshalb logischerweise auch so bleiben.
Thomas Kuban ist zu Gast hier bei uns in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Er hat 15 Jahre lang undercover unter Nazis recherchiert. The Black Keys mit Next Girl in der
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ist ein bisschen voller geworden hier. Ich bin Marlies Schaum, willkommen. Susanne ist auch noch da aus unserer Online-Redaktion. Und Annette Meisters ist dazugekommen aus der Nachrichtenredaktion. Thomas, du bist auch noch da, ne? Thomas Kuban?
Ja, hallo.
Zugeschaltet, unser Gast des Abends heute. Auch Journalist, wie wir alle drei hier. Aber einer, der im Gegensatz zu uns ein paar Jahre unter Neonazis gelebt hat. Ne? So kann man es sagen, Thomas.
Ja.
Zumindest recherchiert. Annette ist jetzt aber da aus der Nachrichtenredaktion, um uns einen kleinen Einblick zu geben. Einerseits in unsere Themen des Tages, die heute sehr bestimmend waren hier bei uns. Und auch ein paar Themen, die wir aus bestimmten Gründen nicht heute hatten bei D-Radio Wissen. Annette, wie magst du anfangen, wie rum?
Ich fange mit denen an, die wir hatten. Mhm. Das kann ich auch kurz machen. Das waren nämlich 2 ganz große Themen. Also wir hatten natürlich mehr, aber das waren die großen, nämlich Algerien und Mali. In Algerien ist die Lage immer noch unübersichtlich auf diesem Gasförderfeld, wo Islamisten hunderte Geiseln genommen haben. Die algerische Armee ist ja eingeschritten und behauptet inzwischen, sie hätte 650 Geiseln befreit, unter ihnen fast 100 Ausländer. Das Schicksal von etwa 30 weiteren Ausländern sei aber weiter unklar. Außerdem verdichten sich Hinweise, dass die Geiselnahme tatsächlich nichts mit dem Eingreifen Frankreichs in Mali zu tun hat. Denn es gibt eine Forderung der Entführer, die von der mauretanischen Nachrichtenagentur ANI kolportiert wird. Und demnach fordern die Entführer von den USA, einen inhaftierten Ägypter und eine Pakistanerin freizulassen, also Gesinnungsgenossen der Islamisten. Und erst dann wolle man die US-Geiseln in Algerien gehen lassen. Das scheint also andere Hintergründe zu haben. Es gab ja schon Vermutungen, die Entführung sei so gut geplant gewesen, es könne unmöglich mit dem Eingreifen Frankreichs in Mali zu tun gehabt haben. Deswegen kommen wir jetzt zu Mali. Da macht offensichtlich die malische Armee zusammen mit den Franzosen Fortschritte. Die malische Armee selber meldet, Kona und Diabali, die beiden Orte im Zentrum, seien zurückerobert worden. Das wird von dem Bürgermeister von Diabali bestätigt. Frankreichs Verteidigungsminister sagt allerdings, also zumindest in Diabali, gibt es gerade gar keine Kämpfe. Mhm. Also nur Kona ist bestätigt, dass es befreit ist. Die Bundeswehr ist auf dem Weg nach Mali mit 2 Transall-Maschinen, soll dort morgen ankommen, um Sanitätsmaterial nach Bamako zu bringen und dann eben Soldaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft von Senegal aus nach Bamako zu bringen. Mhm. Die UNO meldet sich auch zu Wort und sagt, 350.000 Menschen seien in Mali inzwischen auf der Flucht seit Frühjahr. Und die UNO rechnet damit, dass wegen der aktuellen Kämpfe vermutlich noch einmal 700.000 Malier fliehen werden. Wahnsinnige Zahlen. Mhm. Zu diesen beiden Meldungen fand ich Ja, im krassen Gegensatz.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, ja. Annette? Da fällt mir irgendwie gerade ein. Also Thomas, du hast ja auch gerade gehört, würde eine rechtsextremistische Gruppe den Fehler machen, ne? Und so viel Geiseln nehmen. Die hätten die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich brauchen, damit da ordentlich was in Gang gesetzt wird, um den Rechtsextremen an den Kragen zu gehen, oder?
Also es würde dann halt über dieses Thema mit Sicherheit viel berichtet und politisch auch viel unternommen. Aber ob drumherum die Bewegung tiefgehend beobachtet würde, das ist wieder ein anderes Thema. Also jetzt gleich mit dem NSU.
Aber wir haben ja eben über die Medien gesprochen und die Aufmerksamkeit, die sie eben gewissen Themen geben. Mhm. Ne? Und ich meine, auch die islamistischen Terroristen, die werden immer dann extrem natürlich beachtet, wenn mal wieder, wie sowas Schreckliches jetzt in Malten passiert, ne, eine Geiselnahme ist in Algerien oder ein Anschlag irgendwo ist. Ne? Machen die Rechtsextremen das vielleicht ganz bewusst nicht, damit sie auch in Ruhe gelassen werden?
Das glaube ich jetzt nicht. Also der Punkt ist, dass der Islamismus deshalb auch immer oder sehr oft oben auf der Tagesordnung steht, weil das politischerseits so gemacht wird. Also wenn einfach die Innenminister sagen, das ist das Top-Thema wegen der entsprechenden Terrorgefahr, dann sind eben da auch die Sicherheitsbehörden hinterher und dann hört man von diesem Thema auch mehr. Das ist beim Rechtsextremismus nicht vergleichbar. Das war jetzt jahrelang mal zumindest an Rang 2.
Und ich glaube, auch diese Meldung, die ich jetzt bringen wollte, ist mit dem Rechtsextremismus nicht vergleichbar. Denn Pakistan hat ausgerechnet in dieser Situation jetzt gemeldet, dass die Regierung alle noch inhaftierten Taliban-Kämpfer aus Afghanistan freilassen will. Und zwar als Zeichen, dass sie die Gespräche über die Aussöhnung mit den Islamisten ernst meinen. Ja, lasse ich mal so stehen. Also das, da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt, wenn ich ehrlich bin. Wir kommen zu den No-News und auch da bleiben wir noch mal kurz in Algerien. Denn wir haben uns heute Nachmittag gefragt, ist es eigentlich eine extra Meldung wert, dass Deutsche nicht unter den Geiseln sind? Also diese Meldung ist mehrfach woanders gemeldet worden. Und der Redakteur, der aber heute Nachmittag hier war, der hat sich entschieden, dafür es nicht zu machen. Und zwar hat er gesagt, die Deutschen sind nicht mehr wert als andere. Mhm. Es ist seit Tagen bekannt, es sind Norweger drunter, USA und Briten, glaube ich. Müssen wir nochmal extra melden, dass es Deutsche eben nicht sind. Das hebt sie eben so hervor aus der Masse. Man könnte aber auch eben argumentieren, wir sind nun mal in Deutschland, es interessiert uns, ob...
Das sind Nachrichtenwerte, wie man so schön immer sagt.
Genau, ne? Die Hörernähe ist da. Es interessiert uns, ob auch Landsleute unter den Geiseln sind. Also ich finde, man kann in beide Richtungen entscheiden. Vielleicht hätte ich dafür entschieden, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es hat Diskussionen gegeben heute Nachmittag darum.
Absurderweise muss ich gestehen, wenn ich gehört hätte, da sind Deutsche mit in Geiselhaft, dann wäre wahrscheinlich sofort in verschiedenen Boulevardmagazinen die Maschinerie angesprungen, um herauszufinden, wer die sind, wo die Angehörigen sitzen.
Genau, sofort mit den Angehörigen sprechen.
Und das alles noch näher an uns ranzurücken, damit uns das Thema mehr interessiert und wir die Zeitung kaufen.
Genau, so läuft es, ja. Die Armstrong-Beichte war auch nochmal in den Agenturen. Die katholische Nachrichtenagentur KNA ist auf den kuriosen Gedanken gekommen, dazu einen Geistlichen zu interviewen und zu seinem theologischen Standpunkt zu befragen, der das Ganze also aus Kirchensicht interpretiert hat und gesagt hat,
super Schachzug. Ja.
Ein Mann auch noch.
Ja, natürlich. Ist eben keine Beichte, weil die aufrichtige Bereitschaft fehle, solche Sünden künftig zu vermeiden. Und zu einer Beichte gehört natürlich absolute Diskretion.
Und er hat wörtlich gesagt, er persönlich also wenn jemand aus seinen öffentlich ausgebreiteten Neurosen Gewinn schöpfen wolle, soll er ja das gerne tun. Mhm. Er persönlich halte dies aber für, Zitat, disgusting, sagt ein Prälat aus Deutschland.
Gut.
Und das Dschungelcamp von RTL ist auch noch immer ein
Riesenthema.
Riesenthema. Ich habe mich wirklich gewundert. Auch die SZ hat heute eine Riesengeschichte dazu gebracht und das auf eine wissenschaftliche Ebene versucht zu heben. Medienpsychologe Jo Gröbel war heute auch in den Agenturen und der hat doch tatsächlich gesagt, das RTL-Dschungelcamp stehe mittlerweile auf einer Ebene mit der ARD-Tagesschau oder dem Tatort. Ganz persönlich, ich finde, das ist Quatsch.
Thomas, was meinst du? Kannst du das nachvollziehen, dass Menschen sich für das Dschungelcamp so intensiv interessieren und die Nazis lieber gar nicht über die lesen, hören und was sehen wollen?
Mir ist die ganze Sendung nicht nachvollziehbar.
Aber die Tatsache, dass man sich eher für sowas interessiert, ist doch eher logisch, weil es seicht und leicht ist und nicht so wehtut und nicht so Angst macht wie irgendwelche Rechtsextremisten, die sich zu konspirativen Konzerten treffen, oder?
Ich kann es im Detail nicht mehr sagen, ich habe es noch nie gesehen, das Dschungelcamp. Ich weiß, dass es gibt, aber ja.
Es ist wahrscheinlich fast so unangenehm wie ein Neonazi-Konzert, würde ich jetzt mal fast sagen. Zumindest ist auszuhalten, dort zu sein. Ja, aber mal ganz im Ernst, eine Userin bei uns, die schreibt, Manu Hau, sie schreibt, sie denkt, dass die Leute das Thema, also Rechtsextremismus, ne, Neonazis, bewusst verdrängen und fragt direkt dich, Thomas, was denken Sie, Herr Kuban?
Verdrängen, ich weiß es nicht. Also ich denke, es findet sicherlich ein Gewöhnungseffekt statt. Also dadurch, dass die NPD seit Jahren in zwei Landtagen vertreten ist, ich denke, daran haben sich viele in Deutschland auch von den Funktionsträgern, Politiker, bei den Sicherheitsbehörden, in den Medien daran gewöhnt. Es findet noch eine schlimmere Gewöhnung statt, um vielleicht auch noch an den islamistischen Terrorismus anzuknüpfen. Ich meine, wenn man überlegt, mal jetzt ein reiner Statistikvergleich, wie viele Todesopfer gab es in Deutschland bisher durch den Islamismus oder durch den islamistischen Terrorismus gar, und das vergleicht mit den Nazis. Also Terroropfer, so wie es im Moment aussieht, wissen wir jetzt von 10, hinzu kommen ja die Todesfälle durch rechtsextreme Gewalt. Es gibt 3 Statistiken, jeweils gezählt seit 1990, seit der deutschen Wiedervereinigung. Die Amadeo-Antonio-Stiftung kommt auf 182 Todesfälle durch rechtsextreme Gewalt. Die staatliche Zählung, die Polizeizählung, ist nur bei runden 60. Und eine Recherche von Zeit und Tagesspiegel hat ergeben, dass es mindestens 149 sind. Wenn ich jetzt mal allein den Unterschied nehme zwischen staatlicher Zählung und dieser Recherche, dann sind da rund 90 Todesopferdifferenz. Ich frage mich, warum das nicht jede Woche ein Top-Thema ist, sowohl medial als auch politisch, bis geklärt ist, was mit diesen Todesfällen ist.
Ich wette, das kannst du dir als Journalist, der den Medienapparat kennt, doch fast selber beantworten, dass wir davon ausgehen, oft als Journalisten, dass die Leute schnell neue Themen wollen, dass Themen, die sich lange hinziehen, auch von Leuten nicht mehr gelesen oder gesehen oder gehört werden, oder?
Naja, es wird jetzt über ein Jahr zu Recht sehr umfangreich über den NSU mit den entsprechenden 10 Todesopfern berichtet. Aber 90 Todesopfer, die Differenz eben allein zwischen der staatlichen Zählung und journalistischer Recherche, spielt offenbar keine Rolle. Und das ist mir nicht begreiflich, wenn man mal das überlegt. 90 Todesfälle, wie viele Menschen das sind. Und das ist einfach ungeklärt praktisch jetzt staatlicherseits, was da den politischen Hintergrund anbetrifft. Das ist ein Skandal. Und ich meine, wir wissen es ja, die Statistik ist völlig mangelhaft der Polizei. Vor 2 Jahren waren eben auch die Terroropfer noch nicht drin.
Aber müssen wir denn nicht nur, also wir können ja nicht nur die Medien dafür verantwortlich machen, die jetzt mit uns selber auch eingeschlossen, ne, was sie senden oder nicht senden, muss nicht auch eine Gesellschaft an sich für sowas interessieren? Müssen Leute nicht von selber auf sowas kommen? Die können ja nicht da sitzen und warten quasi, dass es ihnen serviert wird, bevor sie sich aufregen.
Es kommt auf alle gesellschaftlich relevanten Kräfte an. Es kommt auf die Bürgerschaft an, es kommt auf die Sicherheitsbehörden an, es kommt auf die Politik an, es kommt aber auch auf die Medien an. Ich will es an einem Beispiel erklären. Im hessischen Kirchhof habe ich ein konspiratives Neonazi-Konzert gedreht. Damals hat Kontrast der ARD darüber berichtet. Infolge dieser Ausstrahlung hat die Polizei massive Ermittlungen angestellt. Es führte auch zur Verurteilung. Das ist eben das Beispiel, wo eine Band und auch die Organisatoren verurteilt wurden, auch in zweiter Instanz, also rechtskräftig. Und daraufhin ist auch das Ordnungsamt aktiv geworden, hat künftige Veranstaltungen untersagt, und eine Bürgerinitiative, die sich kurz vorher schon gegründet hatte, hat massiv mobil gemacht. Wenn nicht damals Kontraste berichtet hätte über dieses Konzert, dann wäre dieser ganze Folgeprozess nicht ausgelöst worden. Und auch so ein Beispiel habe ich. Ich habe in Sachsen-Anhalt Zeitz ein Nazi-Black-Metal-Konzert gedreht, das von der Stadt Zeitz verboten worden war. Ein Verwaltungsgericht hat das Verbot aufgehoben. Es kam dort auch zu Straftaten. Die Polizei stand nur vor dem Gasthaus, hat nachher auf Medienanfrage erklärt, da war nichts. Ich habe das Material bis heute an keine Redaktion losbekommen, obwohl ich mindestens ein halbes Dutzend Politredaktionen, Magazinredaktionen angeschrieben habe mit diesem Themenvorschlag. Ein letztlich von einem Verwaltungsgericht genehmigtes Neonazi-Konzert, bei dem es zu Straftaten kommt, war kein Thema, und folglich konnte auch kein Folgeprozess im Sinne von bürgerschaftlichem Engagement und entsprechenden Ermittlungen, weil die Polizei eben leider wieder nichts mitbekommen hatte, stattfinden.
Also wenn man gegen rechts vorgehen will, braucht es Medien, die sauber recherchieren und gut berichten, sagst du, Thomas? Wir brauchen natürlich eine Öffentlichkeit, die sich dann dafür auch interessiert, ne, die sowas aufnimmt und vielleicht auch handelt. Wir brauchen aber doch auch einen Staat, der da durchgreift. Ich meine, wir brauchen Polizei, die da durchgreifen kann. Wo läuft hier was schief? Haben wir da lasche Gesetze? Sind die Nazis zu geschickt? Wo gibt's da Reibereien?
Also ganz zentral kommt es halt auf die politische Prioritätensetzung an, wie eben schon kurz angesprochen. Wenn eben der Islamismus das Top-Thema ist, dann politisch, dann ist er das auch bei den Sicherheitsbehörden. Ich weiß auch von Staatsschützern, polizeilichen Staatsschützern, die eben vom Rechtsextremismusbereich abgezogen worden sind in den Islamismusbereich. Das heißt, da hat man einfach nicht die entsprechende Bedeutung zugemessen. Und dann kommt noch der Föderalismus hinzu. Für die präventiven, also vorbeugenden Ermittlungen im Neonazi-Bereich sind die Landeskriminalämter Ämter zuständig. Ich meine, das ist ein schlechter Witz. Die Neonazi-Szene ist international aufgestellt. Das muss mal mindestens auf BKA-Ebene, eher gar auf Europol-Ebene organisiert sein. Und dann kommt in manchen Bundesländern eben auch noch hinzu, dass an der polizeilichen Ausbildung fehlt. Also wenn ich denke, ich war in Bayern bei einem Konzert am 22. Oktober 2005, da wurde sogar von der Bühne herunter bekannt gegeben, dass polizeilicher Staatsschutz im Zelt sei. Das hat inzwischen auch das Innenministerium in Bayern bestätigt. Dort sind Hitlergrüße gezeigt worden, dort sind Lieder gesungen worden, wie man solle ganz Kreuzberg als türkische Stadt auf deutschem Boden den Erdboden gleich machen, was ein volksverhetzendes und damit strafbares Lied ist. Ja, die Beamten sind da drin gestanden, haben offenbar nichts gesehen und nichts gehört. Und folglich hat auch die Bereitschaftspolizei, die vor dem Zelt in Bereitschaft tatsächlich auch da war, nicht eingegriffen. Mhm. Und das Ermittlungsverfahren, das es dann nach der Ausstrahlung wiederum in Spiegel TV von meinem Videomaterial gegeben hat, ist eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft, weil den Tatverdächtigen nicht mit hinreichender Sicherheit eben der Verdacht sozusagen zunächst mal im Ermittlungsverfahren nachgewiesen werden konnte, dass sie da die Täter sind. Und da muss ich mich eigentlich schon fragen, es gibt ein Videomaterial, es standen Beamte im Zelt, was haben die da gemacht?
Das hört sich fast so ein bisschen an, als würdest du eine Art Verschwörung vermuten.
Also die Beamten, die da drin waren, haben einfach komplett versagt. Also das Innenministerium hat zwar nachher erklärt, es sei halt so schwierig, diese Liedtexte zu verstehen, aber das ist eben das Ausbildungsdefizit. Es muss auch Beamte geben, die wie ich diese Lieder auswendig kennen und deshalb dann auch gleich erkennen. Aber ein Hitlergruß, das kann nun wirklich jeder als Straftat eindeutig erkennen. Und das gab's dort. Und es ging sogar so weit, dass bei manchen besonders extremen Liedern sogar das Licht ausgemacht wurde, damit man nicht sieht, wer am Mikrofon singt. Und spätestens da könnte man dann doch mal irgendwie den Verdacht bekommen, dass da Straftaten begangen werden.
Hat denn der Verfassungsschutz sich nie für dein Material interessiert?
Der Verfassungsschutz weiß ja nicht, wer ich bin. Ich habe mit denen keinen Kontakt.
Du könntest denen das ja zur Verfügung stellen.
Ich bin Journalist. Es gibt eine klare Gewaltenteilung. Ich bin für Recherche und dann Öffentlichkeit zuständig.
Für einen höheren Zweck, Thomas, vielleicht?
Das müssen die staatlichen Behörden selbst leisten. Das ist ihre Aufgabe. Und sofern mein Material ausgestrahlt wird, und das war ja immer mein Bestreben, sehen Sie ja die Straftaten im Fernsehen. Und was die Strafverfolgung angeht, kommt es ja eher auf die Polizei dann an, weil der Verfassungsschutz, der macht ja praktisch präventive Recherchen, beziehungsweise der ermittelt und stellt dann diese Erkenntnisse, die er gewinnt oder eben auch nicht gewinnt, wie man jetzt speziell im NSU-Fall auch weiß, der Politik zur Verfügung oder eben auch nicht.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen über dein Fazit, das du vielleicht ziehen kannst nach 15 Jahren in dieser Neonazi-Szene. Mit dir, Thomas Kuban, die du dort verbracht hast, undercover, und beantworten vielleicht noch die ein oder andere Frage, die bei Facebook aufgelaufen ist. Gleich hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Marlies Schaum, mit Susanne Basakaya und mit Thomas Kuban, auch Journalist, uns zugeschaltet. Er hat 15 Jahre lang sich den Neonazis gewidmet und neun oder zehn, ne? Sehr intensiv undercover.
Ein Jahr habe ich mich versteckte Kamera recherchiert, gefilmt, ja.
Genau.
Ja.
Es sind mehr Fragen über Facebook und auch in unseren Köpfen jetzt aufgelaufen, als wir die noch alle beantworten können. Das müssen wir an dieser Stelle leider mal sagen. So viel Zeit bleibt uns da gar nicht mehr. Trotzdem möchte ich dich gerne fragen, Thomas, so nach 15 Jahren, diesem intensiven Leben, intensiver Recherche und unter und mit Nazis quasi, was bleibt da für dich, welches Fazit? Weil du hast damit ja jetzt offiziell erstmal aufgehört, ne?
Ja, also wenn es die Gesellschaft möchte, dass diese Neonazi-Bewegung wieder zurückgedrängt wird, kleiner wird, dann ist das zwingend erforderlich, dass von politischer Seite der Rechtsextremismus zum Top-Thema erklärt wird und dass dann die Bekämpfung des Rechtsextremismus von den Sicherheitsbehörden aufgenommen wird, und zwar nicht, wie bisher oft üblich, soweit man das aus dem NPD-Verbotsverfahren, dem Gescheiterten kennt, dem ersten NPD-Verbotsverfahren, dass eben mit V-Leuten gearbeitet wird. V-Leute sind vom Staat bezahlte Nazis, und es ist
aus der Szene, ne? Die rekrutiert werden quasi.
Genau, es ist so, dass da Nazis Geld dafür bekommen, dass sie Informationen liefern, und der Verdacht liegt eben nahe, dass sie vor allem solche Informationen liefern, die ihnen und der Bewegung nicht oder kaum wehtun. Und um es mal an einem praktischen Beispiel zu erzählen, was der Unterschied ist, ob man mit V-Leuten, also eingekauften Nazis, arbeitet oder eben mit verdeckten Ermittlern, sprich Polizeibeamten oder Verfassungsschützern, die was Vergleichbares machen, wie ich es gemacht habe. Das ist, sieht man eben an so einem Neonazi-Konzert. Wenn da nur V-Leute drin sind, dann werden die ein paar Tage später, wie das im Jargon der Sicherheitsbehörden heißt, abgeschöpft. Das heißt, da werden sie befragt, was dort passiert ist. Wenn dort aber verdeckte Ermittler drin sind, dann weiß die, kennt die Polizei beispielsweise schon die Art der Mobilisierung. Sie kann also nachweisen, dass es sich zum Beispiel um ein öffentliches Konzert handelt und dann folglich die ganzen sämtlichen Propagandastraftaten wie Hitler, Groß und Co. eben auch strafbar sind. Also auch dann die Möglichkeit geben, polizeilich einzugreifen. Und wenn dann eben die ersten Straftaten dokumentiert sind, auch diese Möglichkeit haben ja verdeckte Ermittler, eben mit Tonbandgeräten zu arbeiten oder gar auch mit versteckter Kamera, dann kann so ein Konzert gestürmt werden.
Ja, vor allem diese verdeckten Ermittler, die würden sich ja nicht strafbar machen. Ne? Die würden zum Beispiel ja nicht wie jetzt ein V-Mann, der auch mal den Hitlergruß mitmacht, ne, um nicht aufzufallen, würden sie keine Straftaten begehen. Ne? Das müsste ja garantiert sein. Sonst genau. Könnte man sie ja nachher auch nicht verwenden, zum Beispiel in einem Verbotsverfahren. Einer Partei zum Beispiel.
Gut, wenn ihnen diese Straftaten nachweisbar wären, wäre es halt ein klassischer Straftatbestand. Also ich selbst habe auch keine Straftaten begangen. Beispielsweise nicht verwendet werden können Informationen dann, wenn im Verbotsverfahren der NPD beispielsweise, wenn eben V-Leute, also sprich vom Staat eingekaufte Nazis, in den Vorstandsgremien der NPD sitzen. Und das war ja sehr massiv der Fall. Es wurde ja in dem ersten Verbotsverfahren Anfang des letzten Jahrzehnts eben bekannt, dass in jedem Vorstand, so steht es zumindest in den Unterlagen des Bundesverfassungsgerichtes, ein, zwei oder gar drei V-Leute sitzen würden. Und das ist natürlich blanker Wahnsinn. Und ich verstehe es auch nicht, weil die NPD hat ein großes Mitteilungsbedürfnis. Die klärt auch in Reden über ihre strategischen Ziele auf, wo sie Stützpunkte eröffnen wollen, welche politischen Schwerpunkte sie setzen und. Sie geht auf Leute zu, die kommen, weil sie die ja werben will. Das heißt, man kann aus der Mitläuferrolle, da muss man eben nicht im Vorstand sitzen, ganz bequem extrem viele Informationen abziehen.
Thomas, es ist noch so viel, was wir jetzt gerne fragen wollen und diskutieren könnten. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht dir nachher nochmal bei uns auf unserer Facebook-Seite dir die ganzen Kommentare unserer User anschaust, ob du vielleicht den einen oder anderen da noch beantworten kannst. Das wäre sehr schön. Da sind noch viele Fragen offen, auf die wir jetzt gar nicht mehr so richtig eingehen können. Aber wir freuen uns, dass du da warst. Thomas,
ich bedanke mich herzlich für die Einladung.
Schön, dass du da warst, genau. Und Thomas Kabun hat ein Buch geschrieben, Blut muss fließen, heißt es, Undercover unter Nazis. Weitere Links und auch Videos finden sich bei uns im Netz. Ich sage tschüss, ich bin Marlies Schaum. Susanne, vielen Dank, dass du auch dabei warst.
Ja, danke für
in
die
dieser Redaktionskonferenz. Und ja, wir freuen uns, dass es solche rege Beteiligung gab hier bei die Radio Wissen in der Redaktionskonferenz. Tschüss.